Audio Now.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Ich bin ehrlich, ich gebe zu, dass ich eine Zeit lang für verschiedene Accounts im Netz nur 2 bis 3 Passwörter benutzt habe. Das ist nicht gut, sollte man nicht machen. Inzwischen habe ich einen Passwortmanager, der mir sehr komplizierte Passwörter vorschlägt.
Ich muss zugeben, ich habe nur ein Passwort.
Ach so, du bist auch so einer.
Nee, ich habe ein kompliziertes Passwort, also wirklich ein zufallsgeneriertes Passwort, 10, 12 Zeichen und variiere das je nach Webseite, die ich benutze. Also egal wie, es hat sich ja gezeigt, dass das alles nichts bringt. Die Hacker klauen einfach die Datenbanken mit den Passwörtern drin und dann kannst du so viele Passwörter machen, wie du willst. Es hilft dir nicht weiter. Dafür gibt es ja jetzt was Neues vielleicht bald.
Es gibt die FIDO-Allianz, die Fast Identity Online. Also Fast Identity Online steht für FIDO.
Ja, interessant, dass jetzt Apple, Google und auch Microsoft gesagt haben, dass sie mitmachen wollen. Und vielleicht Ende des Jahres geht es schon los mit Einloggen ohne Passwort. Das ist nicht uninteressant.
Und bevor jetzt alle schreien und sagen, oh Gott, die drei Großen, die machen da was zusammen. Da sind noch viel mehr dabei. Mastercard zum Beispiel, Netflix, aber interessanterweise auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Also kein Schmu.
Ja, und wie das funktioniert, es gibt dann quasi zwei Keys sozusagen, Schlüssel. Der eine liegt bei der anderen Seite sozusagen, wo man sich einloggt bei einer Datenbank und der andere bei jedem auf dem Smartphone und dem Rechner. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, wie sicher sind die denn?
Ja, trotzdem ist die Idee ja nicht schlecht, dass nur wenn beide Schlüssel zusammenpassen, kann man sich einloggen, also so eine asymmetrische Methode. Und das verspricht, ja, dass dann Hackerangriffe nicht mehr so einfach möglich sind. Spannende Idee auf jeden Fall. Wäre auch was für ein Start-up. Und damit kommen wir sozusagen zu unserer Gästin heute, die von SAP ist und sich um Startups dort kümmert.
Ja, hört rein und vergesst bitte nicht, uns zu abonnieren und zu bewerten.
Viel Spaß.
Wir binden Sie nicht in dem Sinne an uns, dass Sie dann mit niemand sonst zusammenarbeiten können, weil das auch nicht im Interesse der Startups ist. Also ich glaube, Ihr Ziel, wenn man mit den Gründern und Gründerinnen spricht, ist Ihr Ziel natürlich nicht unbedingt im Mittelstand zu wachsen, sondern sie haben meistens Ambitionen, dann nächste SAP zu werden, nächste Zalando zu werden.
Heute haben wir eine Frau zu Gast, die schon sehr lange bei SAP ist, nämlich seit 1999. Und heute macht sie was mit Startups dort. Alexa Gormann. Hallo Alexa, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, ich freue mich sehr.
Vielleicht das nochmal etwas zu vertiefen. Du leitest das global, das SAP Startup-Programm SAP IO Foundries, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, und das interne Startup-Programm von SAP und bist auch noch Mitgründerin von Encourage Ventures. Das ist ein Netzwerk von Investorinnen, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, Vielfalt in Startups zu fördern, also dass zum Beispiel auch mehr Frauen gründen.
Ja, das wäre ganz hilfreich. Unser Frauenanteil in dem Podcast ist sehr dünn, ja, ausbaufähig und Tech und Frauen und so, da kümmern sich ja viele drum, da können wir uns ja vielleicht noch drüber unterhalten, denke ich. Aber viel interessanter fand ich eine Diskussion, die wir letztens auch bei uns hatten, beim Mittagessen. Ja, ein Arbeitgeber fürs Leben oder einfach fröhlich wechseln. Du scheinst dort dich bei SAP wohlzufühlen, dass du so lange schon dabei bist, oder gibt es nichts Besseres?
Ich fühle mich sehr, sehr wohl bei der SAP. Wie gesagt, dieses Jahr habe ich mein 23. Jubiläum gefeiert, was ich selbst teilweise nicht glauben kann, weil die Zeit dann doch sehr schnell verflogen ist. Aber ich bin in Deutschland gestartet und hatte dann mit der SAP die Möglichkeit, auch 2 Jahre in New York zu arbeiten. Ich war 12 Jahre in Paris und jetzt seit 8 Jahren hier in Berlin. Und abgesehen von dem örtlichen Wechsel, der natürlich persönlich auch sehr spannend war, konnte ich in sehr viele unterschiedliche Bereiche meine Expertise mit reinbringen. Ich war lange im Strategiebereich, ich habe Business Development und Marketing gemacht, sodass ich immer wieder die Möglichkeit hatte, sehr viel Neues zu lernen und mich sehr wohl gefühlt hat, auch durch die SAP-Firmenkultur, die auch Diversity sehr fördert. Ich habe in der Zeit auch 3 Kinder bekommen und hatte eigentlich nie eine Pause machen müssen, sodass ich mich sehr wohlfühle und immer wieder neue spannende Themen bekommen habe, wie zuletzt jetzt auch das Thema SAP.io, wo ich tagtäglich mit sehr spannenden, inspirierenden Gründern und Gründerinnen arbeite.
Da sind wir ja schon beim Thema Startups. Heißt, SAP fördert Startups. Wie dringend braucht denn so ein großes Schiff, so ein großer Konzern den Input von jungen Unternehmen, die vielleicht ein bisschen anders drauf sind? Ist da so ein Unternehmen wie SAP auch abhängig von? Weil rein aus Nächstenliebe macht man das ja wahrscheinlich nicht.
Nein, wir arbeiten mit Startups zusammen, um unser Portfolio zu ergänzen. Also eigentlich auch die Startup-Innovationen unseren Kunden anzubieten. Und natürlich heißt das, dass wir die Startups zu SAP-Partnern machen und damit natürlich auch hoffen, dass das die nächste Generation von Partnern für die SAP werden, weil wenn die groß werden, werden sie natürlich dann auch erfolgreich. Und wenn wir ihnen helfen, erfolgreich zu werden, sind dann auch die Chancen dort, dass wir dann in der Zukunft sehr innovative Partner bekommen. Und für unsere Kunden ist das natürlich sehr spannend, weil Teil von unserer Aufgabe, da kommen wir vielleicht noch ein bisschen zu, aber Teil der Aufgabe ist auch, diese Startups mit den SAP-Lösungen zu verbinden, also Integrationen zu schaffen. Also sie integrieren mit unseren Lösungen und sodass für Kunden da schon vorintegrierte, innovative Lösungen, die vorhanden sind in unserem Netzwerk, die sie dann direkt auch nutzen können. Also nicht selbst nochmal investieren müssen in einer Integration zu SAP S4 oder anderen Lösungen. Und wir schaffen dafür für SAP, für die Kunden und natürlich für die Startups eine Win-Win-Win-Situation. Für die Startups, was wir ihnen neben der Integrationshilfe und auch Mentoren bieten, ist natürlich, was besonders spannend für junge Startups ist, den Zugang zu den SAP-Kunden, sodass wir ihnen dadurch auch bei ihrer Skalierung natürlich helfen können. Und Netzwerke sind bekannterweise immer wichtig. Und so baut SAP durch dieses Programm auch unser Netzwerk aus, um dann uns auch in der Zukunft starken, innovativen Partnern wettbewerbsfähig zu machen.
Ist das, kann man das so ein bisschen vergleichen auch mit dem Prinzip bei Microsoft? Also da, ich erinnere mich so an Messen, wenn ich so an CeBIT denke oder auch die Industriemesse oder so. Bei Microsoft auf den Ständen, da ist ja, steht das Logo groß drüber und dann gibt es lauter kleine Unternehmen da, die da für Microsoft Sachen machen. Und bei SAP ist es gefühlt ein bisschen anders. SAP steht da sehr im Vordergrund. Aber wenn man genauer hinguckt, sind da auch, sieht man die kleineren Einheiten, die dann dazu liefern, ne? Also ist das so ähnlich das Prinzip oder ist es eigentlich völlig anders, weil andere Produkte da eine Rolle spielen?
Genau, bei manchen Tech-Playern geht es darum, dass die Startups vorüberwiegend ihre Technologien nutzen, ob das jetzt im Microsoft-Fall Azure ist oder Google hat das ähnlich. Unser Ansatz ist mehr eine Partnerschaft, also dass wir in Business-Development-Partnerschaft eingehen, ihnen aber gleichzeitig natürlich auch unsere Plattform, die SAP BTP, zur Verfügung stellen und eigentlich komplementäre Lösungen zu den SAP-Produkten im Vordergrund dann stellen. Also es ist leicht anders, aber auch ähnlich. Ich weiß jetzt nicht, ob das genau die Frage beantwortet.
Ach doch. Wie läuft das dann? Also gehst du so auf Messen und suchst dann nach neuen Ideen oder bekommst du quasi jeden Tag so 100 E-Mails mit möglichen potenziellen Kandidaten, die Lust haben, bei euch irgendwie einzusteigen in dem Programm?
Beides. Also wir waren jetzt vor kurzem auf der Hannover Messe oder auch im VivaTech, GreenTech Festival. Das sind natürlich immer Gelegenheiten für das Team, auch sehr spannende Startups kennenzulernen. Gleichzeitig kriegen wir sehr viele Anfragen. Das Programm läuft jetzt schon seit 5 Jahren und wir haben natürlich auch viele Startups, die über uns dann auch reden und Empfehlungen aussprechen, sodass wir viele einfach Bewerbungen bekommen für solche Programme. Und natürlich haben wir ein großes Netzwerk an VCs, die auch mit uns sehr eng zusammenarbeiten. Und für die VCs ist es natürlich auch sehr interessant, wenn ein Startup in ihrem Portfolio SAP-Kunden als Zielgruppe hat, natürlich dann mit uns zusammenzuarbeiten. Und das ist auch wirklich unsere Hauptzielgruppe in den Startups sind die B2B-Startups, die die SAP-Kunden einen Mehrwert bringen können. Und so arbeiten wir auch mit sehr vielen VCs weltweit zusammen, die uns dann auch Startups aus ihrem Portfolio empfehlen.
Hast du eine Lieblingserfolgsgeschichte von so einem Startup aus den 5 Jahren?
Ich kann ja nicht eins raussuchen, ja. Aber wir haben doch ein paar schöne Erfolgsgeschichten, auch deutsche Startups, weil wir natürlich weltweit tätig sind. Aber in Deutschland haben wir die 2 Standorte Berlin und München. Und aus diesen 2 Standorten gibt es eine schöne Story. Ein Startup ist das Startup 42. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die sind in München ansässig und haben eine Technologie, die zu einer sehr einfachen und intuitiven Blicksteuerung führt, sodass man, je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet in einem Unternehmen, nicht unbedingt die Maus bzw. die Tastatur anfassen muss, was natürlich zu einer großen Effizienz führt. Dieses Startup war bei uns im Programm 2018 in Berlin und konnte dadurch die Partnerschaft, also die wurden erst zum SAP-Partner, dann kamen sie bei uns auf unseren Marktplatz, den wir SAP Store nennen. Dann ist es dazu gekommen, dass SAP selbst, wir bieten unseren Mitarbeitern die 42-Lösung an, die auch sehr breit angenommen wird und gleichzeitig dadurch, dass wir sie benutzen, aber auch, dass sie in unserem Programm sind und wir die Intros zu Kunden gemacht haben, konnten sie auch ihre Kundenbasis schön steigern über die Jahre. Ich glaube, ein Highlight da war auch, als Frau Merkel dann an unseren Stand kam auf der Hannover Messe vor 2 Jahren, hat unser CEO Christian Klein dann die Demo gemacht von 42 und wie auch diese Lösung schön integriert ist in die SAP-Systemlandschaft. Also das ist ein schönes Beispiel. Oder Parcel Lab aus München, auch eins aus München. Und da kennt man oft, wenn man was online kauft und danach eine Benachrichtigung bekommt, wird man automatisch auf die Seite des Paketdienstes geschickt. Aber es gibt Händler wie zum Beispiel Mediamarkt oder Ikea oder auch Lidl, glaube ich, die informieren selbst über Versandtermin und die Optionen. Und dafür ist Parcel Lab dann auch verantwortlich. Das ist eine Lösung, sodass die Händler wirklich im Online-Betrieb die Kunden auf ihrer Seite behalten und nicht die Kunden auf eine Paketdienstseite schicken, was natürlich sehr viele Vorteile hat, weil man natürlich dann auch nochmal Angebote machen kann in dem Zusammenhang, beziehungsweise dann auch diese ganze Customer Experience dann selbst kontrolliert. Die waren 2019 bei uns in einem Programm in München und konnten dann sehr schön in dem Jahr bis 2 Jahre danach ihren Kundenstamm von 30 auf fast 500 jetzt erweitern und haben eine sehr große, ich glaube, es war eine Series B oder eine Series C-Runde von 120 Millionen Dollar machen können, was natürlich ein enormes und wir freuen uns dann einfach mit ihnen und feiern diese Partnerschaft.
Inwieweit schmerzt es, dass man dann solche Gelegenheiten, also mein Lieblingsbeispiel ist ja Celonis, Prozessoptimierung ist ja vermutlich im ureigensten Feld von SAP beheimatet, dass man so ein Startup vielleicht übersehen hat. Gut, die sind jetzt ein Einhorn oder deutlich drüber, sie sind ja schon im 10-Milliarden-Bereich. War das mal im Blickfeld, dieses Unternehmen, oder ist das vielleicht dann doch zu nah dran, als dass man sagt, da holen wir uns die Konkurrenz ins Haus und schaffen uns.
Also bei Celonis, als das losging, muss ich sagen, war ich in einem anderen Bereich von der SAP. Aber allgemein geht es uns darum, einfach zu sehen, welche Innovationen gibt es im Markt, die für unsere Kunden interessant sind und vielleicht aber auch Bereiche sind, wie jetzt Parcel Lab oder auch 42, die nicht unbedingt im Kern unserer Produktstrategie sind. Aber gleichzeitig, wir sehen, dass das natürlich wichtige Produkte oder Lösungen für unsere Kunden sind und durch dieses Partnerschaftsmodell dann natürlich sie gewisserweise als SAP-Partner gewinnen möchten. Und es gibt immer, also ich habe ja auch lange Produktstrategie gemacht, haben wir immer dieses Build, Partner und Buy. Da werden halt sehr strategische Entscheidungen getroffen, was baut die SAP, das ist für jede Firma so, was baut man, was kauft man und wo partnert wir, und wir fokussieren uns dann halt auf diesen Partnerbereich. Aber natürlich sehen wir auch, welche Trends gibt es im Markt, was auch für unsere Produktkollegen dann sehr interessant ist, und das natürlich leiten wir dann auch immer wieder zurück zu den Kollegen.
Aber dazu dann die Frage, weil Frauke vorhin das Tankerbild gebracht hat, da hatte jemand ja mal ganz gut gesagt, Tanker ist ein gutes Bild, SAP ist ein Tanker, und die Startups sind so Schnellboote, die ausschwärmen und neue Ideen suchen und so weiter. Also genau daran zielte meine Frage zu Zelonis. Also das ist ja nun ein völlig neues Feld, KI, betriebswirtschaftliche Software, also Prozessoptimierung. Das wäre eigentlich das ureigenste Interesse von SAP gewesen, hier auch ganz vorne mitzumischen. Klar, jetzt holt man sich das vielleicht im eigenen Haus, aber ist man da flexibel genug oder muss gerade dieses nicht von außen kommen?
Da sind immer die Abwägungen von den bestimmten Produktbereichen, die sich natürlich den Markt anschauen, die viel tiefer in der Produktstrategie jetzt in diesem bestimmten Fall sind als ich, die da eine strategische Entscheidung treffen. Und das passiert immer wieder in allen Bereichen, dass man irgendwann für die SAP entscheidet, das ist jetzt ein Bereich aus guten Gründen, die man selbst dass man selbst entwickeln will, oder wo man kaufen will, das wie im Beispiel Qualtrics zum Beispiel, da war natürlich dann die oder auch Signavio, da war dann die Kaufentscheidung, oder andere Bereiche, die man sagt, das ist nicht so core für SAP, oder auch aus anderen Gründen, wo man sagt, man sucht dann eine Partnerlösung. Und ich glaube, das wird in jedem Fall dann in jedem Bereich entschieden, teilweise natürlich dann auch auf Vorstandsebene, teilweise im Produktbereich.
Jetzt seid ihr ja, oder du vor allem, auch international unterwegs, um nach Startups zu schauen. Wie unterscheiden sich denn so die Gründer, Gründerinnen-Persönlichkeiten? Also auch von den Ideen vielleicht, aber ist man da in den USA oder China Forscher, selbstbewusster, oder ist Deutschland da gleich auf? Wie ist das?
Ich glaube, wir sehen vielleicht manchmal so Themenbereiche, die ein bisschen anders sind. Wir haben ja auch zum Beispiel in Tel Aviv ein Büro, wo wir sehr viel auch im Cybersecurity-Bereich sehen. Da ist die Tatsache, dass viele Gründerinnen und Gründer auch alle durch die Armee müssen, direkt nach der Schule. Das bringt sehr viele Verbindungen auch. Und da sieht man, man trifft sich. Viele waren auch schon zum Beispiel schon in der Armee im Tech-Bereich, dass da ein unheimliches Wissen ist. Das ist sowas, was sehr für unique ist, für Tel Aviv zum Beispiel. Wenn wir jetzt New York anschauen, da ist auch sehr viel, auch einfach, weil da auch sehr viele Modehändler ansässig sind, dass man dann automatisch auch viele Startups in dem Bereich findet. So von den Persönlichkeiten würde ich jetzt eigentlich keine Unterschiede sehen. Allgemein sind natürlich die meisten Gründer und Gründerinnen sehr ambitioniert, voller Energie und auch wirklich inspirierend, wenn man sieht, was die alles durchmachen müssen, um da Erfolg zu haben. Und ich glaube, das sieht man durch die Bank in allen Kreisen.
Aber Angst haben die nicht, weil es gibt ja immer wieder die guten, die schlechten Beispiele, wo Startups in Unternehmen integriert werden, also sagen wir mal Post zum Beispiel, die Geschichte mit Street Scooter. Das sind ja so leider Negativbeispiele, die einen jedoch davor Angst haben lassen könnten. Ich hänge mich jetzt an so ein Riesenunternehmen wie SAP, 50 Jahre, und da könnten die Strukturen ja auch etwas schwierig sein. Also wie entgegnet ihr dem, oder macht ihr dann die Verträge so, dass die alle Freiheiten haben immer noch, auch wenn sie dann quasi an SAP angedockt werden?
Ja, also wir verfolgen, was wir ein Open Innovation Konzept nennen. Das heißt, die werden zu SAP Partnern, genauso wie jetzt die größeren, wie jetzt iTelligence zum Beispiel in Deutschland oder auch Accenture und so weiter, es auch sind. Das heißt aber auch, dass sie genauso gut eine Integration zu anderen Tech-Firmen haben können. Und für uns ist es wichtig, dass sie weiterhin wachsen, sodass sie dann halt natürlich auch erfolgreich in der Zukunft mit uns zusammenarbeiten können. Wir binden sie nicht in dem Sinne an uns, dass sie dann mit niemand sonst zusammenarbeiten können, weil das auch nicht im Interesse der Startups ist. Wir merken, dass einige Startups natürlich auch mit anderen Tech-Playern Partnerschaften eingehen. Einige sagen, sie sind halt ein Team von 20 oder 100. Die fokussieren sich dann auf den SAP-Markt, weil der natürlich dann auch so groß genug am Anfang für sie ist. Und wir haben auch ein paar Beispiele von Unicorns, das natürlich immer die Hoffnung dann gibt, dass es mehr Unicorns in der Zukunft geben wird für die Startups. Und wir haben da nicht das Problem, dass da eine gewisse Angst ist. Wir gucken uns auch nicht im Detail die IP an zum Beispiel, sondern die werden wirklich wie große SAP-Partner behandelt im Sinne von den gleichen Prozessen, aber von dem Team, weil sie natürlich andere Bedürfnisse haben, haben wir halt ein Team, das speziell auf ihre Bedürfnisse fokussiert ist und wir versuchen ein bisschen die Übersetzung zu machen zwischen Startup und Corporate für sie.
Wenn wir jetzt so auf Deutschland und die deutsche Wirtschaft schauen, heißt es immer klar, der Mittelstand ist so das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Andererseits, wenn man sich gerade Maschinenbau oder so anguckt, ist China auch stark im Kommen. Braucht oder werden die Startups mit ihren Technologiefokus der neue Mittelstand?
Ich denke, sie werden, also ich glaube, ihr Ziel, wenn man mit den Gründern und Gründerinnen spricht, ist ihr Ziel natürlich nicht unbedingt im Mittelstand zu wachsen, sondern sie haben meistens Ambitionen, dann nächste SAP zu werden, nächste Zalando zu werden und so weiter. Aber ich denke, viele haben schon das Potenzial und wir sehen auch die, die mit uns vielleicht vor 5 Jahren gestartet sind, die jetzt ein gutes Wachstum hinter sich haben, dass sie schon im Mittelstandsbereich sind und da auch sehr viele Innovationen bieten können. Also dass das schon für viele sicherlich der Fall sein wird. Einige versuchen natürlich den Schritt zu dann noch größeren Unternehmen der Zukunft zu werden.
Aber apropos Mittelstand, das haben wir ja häufiger hier, dass immer, also relativ viele Mittelständler, die wir kennengelernt haben, dieses ähnlich Verfahren wie SAP, also immer mehr drauf auch eigene Venture-Abteilungen haben, die investieren in Startups. Kann man das einen Trend nennen oder ist der schon seit 20, 30 Jahren aktiv in Deutschland? Aber was sagst du? Du kennst ja bestimmt, du triffst dich ja wahrscheinlich häufiger mit anderen Mittelständlern, die Ähnliches machen. Was denkst du? Wie sind wir da aufgestellt?
Also ich bin vor 5 Jahren in diesem Thema Startups bei der SAP gestartet, hier in Berlin. Und ich glaube, da gab es sehr viel Experimentieren noch. Also keiner wusste genau, jeder wusste, ob das jetzt Mittelständler oder größere Firma war. Man muss was mit Startups machen, die können einem helfen in dieser digitalen Transformation. Aber was genau, wusste man nicht und man hat sehr viel experimentiert. Man hat dann ein Büro in Berlin aufgemacht und dann, das war dann alles schick und hip. Aber man wusste dann nicht genau, wie können die Startups, die man dort trifft, dann wirklich dann auch mit dem eigenen Lösungen zusammenarbeiten. Wie können sie den Kunden helfen? Wie kann sie die Firma selbst helfen? Und ich denke da, ob das jetzt Mittelständler sind oder auch größere Unternehmen, gab es natürlich über die 5 Jahre sehr viele Erfahrungen. Man hat verstanden, dass für bestimmte Bereiche Startups sehr einfach einzusetzen sind. Das ist sehr einfach, neue Prozesse möglicherweise einfach zu testen. Und viele starten ja auch mit Startup-Lösungen als Pilotprojekt, als kleineres Projekt für einen bestimmten Bereich. Man guckt, wie funktioniert das. Und wenn das erfolgreich ist, wird es dann natürlich breiter verwendet. Und ich denke, da in der Zwischenzeit haben alle Corporates, ob sie jetzt größer oder kleiner sind, schon für sich gelernt, wie sie am besten mit Startups zusammenarbeiten können und wo dieser Mehrwert dann auch für beide Seiten. Und das ist, glaube ich, das, was sehr wichtig ist. Es muss einen Mehrwert für beide Seiten geben. Und dann ist es wirklich, ist diese Zusammenarbeit erst richtig erfolgreich. Und ich glaube, da haben einige in den letzten 5 Jahren schon sehr viele Schritte vorwärts gemacht. Wir sind auch Investoren zum Beispiel im Hightech-Gründerfonds und da wird gerade der 4. Fonds aufgesetzt und da gibt es sehr viele Mittelständler, die dort auch investiert sind, weil sie da auch den Zugang einfach zu dieser Innovation wünschen.
Wie ist denn gerade so die Stimmung bei den Startups? Also es gab jetzt so vermehrt in den letzten Wochen so Meldungen, dass, gut, das ist jetzt nicht euer Feld, aber so ein Startup wie Gorillas oder Klarna oder so, dass die ganz schön viele Leute entlassen mussten, weil es natürlich gerade insgesamt wirtschaftlich schwierig ist, Investoren sich auch zurückhalten. Wie erlebt ihr das gerade? Ist da so eine Unsicherheit?
Das können wir, weil wir auch in dem B2B-Bereich sind, wo zurzeit genauso wie zu der Corona-Zeit jetzt auch in dem politischen und geopolitischen Umfeld und auch mit dem Lieferkettenproblem und dem Klimaproblem gibt es sehr viel Bedarf an Technologien, die uns in dieser unsicheren Zeit als Firmen helfen, sodass wir eigentlich keine Probleme sehen. Im Gegenteil, wir sehen ein zunehmendes Interesse von jetzt als Beispiel SAP-Kunden, die zu uns kommen, sagen, habt ihr Lösungen in dem Bereich Sustainability oder habt ihr im Supply Chain-Bereich nochmal Lösungen, die wir SAP-Lösungen ergänzen, die uns in diesen konkreten Fällen helfen können. Also da ist es eigentlich anders. Da ist sehr viel Bedarf und wir haben auch sehr viel mehr Kunden heute, als wir es zum Beispiel vor 2 oder 3 Jahren haben, die mit uns sehr eng an solchen Programmen dann auch zusammen mit uns zusammenarbeiten.
Wenn wir jetzt nochmal über Technologien reden, was sind so die spannendsten Technologien für SAP, die so im Vordergrund stehen? KI, Blockchain oder wo sucht ihr am meisten, auf welchen Gebieten?
Wir suchen eigentlich über alle Industrien und auch über alle Bereiche, die für unsere Kunden relevant sind. Natürlich sehen wir sehr viel, ich weiß nicht, ob ihr auf dem Green Tech Festival wart, alles natürlich im Sustainability-Bereich ist gerade ein großes Thema, weil man natürlich versucht, Carbon Neutral zu werden. Man versucht, den ESGs gerecht zu werden. Und da werden einfach nach Technologien auch gesucht, die da unterstützen können. Und es gibt gleichzeitig sehr viele spannende Startups in dem Bereich. Wir haben jetzt gerade in Paris zum Beispiel auch ein Programm beendet, wo das jetzt im Services-Bereich war, aber Sustainability im Services-Bereich. Und da sehen wir einfach ein großes Interesse und auch sehr viele Innovationen, die da gerade am Kommen sind. Also das ist ein sehr interessanter Bereich. Und sonst, interessanterweise mit KI sind wir 2017 in Berlin mit dem ersten Programm hier gestartet, was Machine Learning hieß als Thema. Und sowas würden wir heute zum Beispiel nie mehr machen, weil Machine Learning oder KI eigentlich in sehr vielen Lösungen einfach ein integraler Bestandteil ist. Und viele der Lösungen haben Algorithmen, die permanent lernen und die Lösung verbessern, sodass wir da, ich will nicht sagen, dass es eine Voraussetzung ist, aber dass sehr viele Lösungen das schon beinhalten. Und wir gucken dann eher an die Anwendungsbereiche. Also wo könnte das jetzt, das Gleiche gilt auch mit Blockchain. Da hatten wir auch schon Startup 20, Scantrust heißen die, 2018 oder 19 im Programm aus der Schweiz, die mit QR-Codes, wo es man sehr leicht zu verfolgen ist, wo ein Produkt herkam und das Ganze ist Blockchain basiert. Aber da fokussieren wir uns weniger auf die Technologie, sondern den Anwendungsbereich. Was ist der Use Case und dann auch der Vorteil für die Kunden?
Spannend. Vielleicht abschließend noch, wenn du jetzt mal auf die Startup-Landschaft Deutschland oder Deutschland als Standort für Startups schaust. Wie gut sind wir da aufgestellt, wenn du dem Ganzen jetzt eine Schulnote geben müsstest, was du jetzt tun sollst, möglichst? Sehr gut bis ungenügend.
Ich denke, wir werden entweder eine 3 plus, ich habe Kinder, das ist sehr wichtig, die Plus und die Minus, oder eine 2 minus.
Das ist aber immer ganz okay wahrscheinlich.
Ich denke, im Bereich Diversität können wir noch sehr viel machen, vor allem auch im Gründerinnenbereich. Da können wir sehr viel machen. Da stehen wir aber ungefähr genauso wie jetzt als Beispiel USA. Da gibt es meiner Meinung nach sehr viel zu tun, warum ich auch mit einigen Damen aus der Wirtschaft und aus dem Hochschulwesen Encourage Ventures gegründet habe, weil wir da einfach sagen, da muss mehr gemacht werden und da kann auch jede und jeder beitragen zu. Das wäre für mich der größte Bereich, denke ich mal, den wir noch verbessern müssen.
Stimmt.
Ja, das haben wir.
Wäre eine ganz eigene
Gott sei Dank doch noch drüber gesprochen.
Genau. Alexa, danke schön.
Ja, vielen Dank.
Ich danke euch.
Audio Now.